Hey everybody, we are back with a new startup interview. Get inspired and motivated with Startup Radio Germany.
Willkommen zu einer neuen Folge Startup Radio Spezial, Interview mit Köpfen der Gründerwelt. In dieser Ausgabe begrüße ich recht herzlich Christian Schulte von Dropscan aus Berlin. Hallo.
Hallo, okay, grüß dich.
Hallo. Christian, ich würde auch gerne kurz, bevor wir dann zu Dropscan kommen, auch mal gerne so den Hintergrund von dir kennenlernen. Und vielleicht kannst du mal kurz anfangen, wie so dein beruflicher Werdegang bisher war.
Ja, gerne. Ja, ich komme ursprünglich aus Frankfurt am Main, habe dann nach der Schule BWL studiert und Wirtschaftsinformatik im schönen Bamberg. Und danach hat es mich wieder in die Großstadt gezogen, nämlich ganz konkret nach Berlin. Habe dort zum Zeiten des ersten Dotcom-Booms so um die Jahrtausendwende bei einer Venture-Capital-Gesellschaft gearbeitet für ein paar Jahre und habe dann irgendwann die Seiten gewechselt, weil ich das immer sehr spannend fand, was so bei den ganzen Startup-Unternehmen, die wir betreut haben, passiert, fand ich es irgendwann interessanter zu sagen, ich möchte tatsächlich mal dort in einem Startup mitarbeiten und fand insbesondere immer sehr spannend, was in den USA passiert. Wir haben sehr viel uns angeschaut, was gibt es für interessante Geschäftsmodelle in den USA und eines davon war die Firma Mimeo. Die haben angefangen 1998 einen Online-Print-on-Demand-Service für Geschäftsdokumente anzubieten, also ganz einfache Sache. Man lädt Dateien hoch und bekommt am nächsten Tag ein Paket mit gedruckten und gebundenen Dokumenten. Und ja, ich habe irgendwann das Angebot von der Firma, nachdem ich mit denen länger zu tun hatte, bekommen, bei denen in den USA zu arbeiten, was ich dann auch für insgesamt 4 Jahre gemacht habe. Zuerst in Memphis in den Südstaaten, in Tennessee und dann später in New York, direkt in Manhattan im Headquarter der Firma, was für mich eine super spannende Erfahrung war, einfach mal bei einem Unternehmen mitzuarbeiten, was in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum extrem stark gewachsen ist. Also als ich angefangen habe, waren das rund 50 Mitarbeiter, als ich aufgehört habe, waren es über 800.
In welchem Zeitraum war das?
Das war von 2004 bis 2008. Ich bin dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland, nach Berlin gekommen, und zwar konkret mit dem Auftrag von Mimeo hier eine Europa-Dependance aufzubauen mit einem eigenen Produktionszentrum, einer eigenen Vertriebs- und Entwicklungsmannschaft. Das Problem war nur, dass das Ganze in kurzer Zeit zum Stocken gekommen ist. Und wie du ja weißt, war 2008 die Finanzkrise. Wir hatten sehr viele Kunden aus dem Bereich Investmentbanking, Finanzdienstleistungen, die sehr stark ihre Aktivitäten eingestellt haben. Und was uns dann auch getroffen hat, dadurch ist die Europa-Expansion nicht ganz so ins Rollen gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe dann irgendwann gesagt, pass auf, so in der Form ist das für mich nicht mehr so spannend und habe dann eben die Firma verlassen und habe genau das Gleiche auf eigene Faust weitergemacht. Ich habe nämlich die Firma CopySpar gegründet, ein ganz einfacher Webservice, der genau das Gleiche macht wie Mimeo letztendlich, nämlich PDF-Dokumente über das Web annehmen und in gedruckter und gebundener Form den Kunden zuschicken. So. Das war so meine erste unternehmerische Aktivität nach meinem Angestellten-Dasein und das hat auch ganz gut funktioniert. Der Ansatz war damals wirklich mit minimalem Aufwand, auch Entwicklungsaufwand in sehr kurzer Zeit einfach mal was an den Start zu bringen und zu gucken, wie ist denn die Resonanz vom Markt letztendlich. Das ist grundsätzlich ein Ansatz, den ich jedem eigentlich sehr empfehlen kann, nicht von vornherein mal sehr viel Geld in die Hand zu nehmen und sich irgendwas zu überlegen, was da dann vielleicht hinterher keine haben will, sondern das Tolle am Internet ist ja, dass man wirklich Sachen einfach mal ausprobieren, an den Start bringen kann und gucken, wie ist die Resonanz der Kunden, ist das tatsächlich das Richtige, was man sich da überlegt hat, wie kann man das ausbauen, erweitern, die ganze Sache. Und genau das ist letztendlich auch bei CopySpar passiert. Das Interessante war nämlich, dass wir auf der einen Seite zwar eine ganze Ecke an Kunden hatten, die uns ihre digitalen Dokumente geschickt haben und die haben bei uns drucken lassen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr viele Anfragen bekommen zum genau umgekehrten Thema. Nämlich, dass Leute gesagt haben, Mensch, ich habe hier einen riesen Stapel an Papier bei mir zu Hause rumliegen. Ich hätte den gern eingescannt und dann hinterher in digitaler Form und dann vielleicht noch schön gedruckt und gebunden. Und wir haben dann eine ganze Weile überlegt, Mensch, es gibt irgendwie noch im Web keinen richtigen Service, der es mir ermöglicht, auf eine ganz einfache Art und Weise Papierdokumente digitalisieren zu lassen. Ich kann natürlich in einen lokalen Copyshop gehen, nur da ist es relativ aufwendig und meistens auch ziemlich teuer. Da muss es doch gerade über die Möglichkeiten des Internets einen besseren Ansatz geben. Und das war letztendlich nochmal so die Gründungsinitialidee für Dropscan.
Wie lange hast du CopySpec betrieben oder betreibst du es immer noch?
Haben wir aktuell eingestellt, weil ich meine gesamte Zeit jetzt inzwischen auf Dropscan konzentriere und inzwischen auch, sag mal, der Markt für Druckdienstleistungen sehr stark ausgereizt ist. Aber ich habe das rund 2,5 Jahre gemacht.
Okay, dann kommen wir doch zu Dropscan. Kurz, wann seid ihr gestartet offiziell?
Ja, also die, was ich eben berichtet habe, und diese ganzen Vorabüberlegungen, das ist im Prinzip Ende 2010, Anfang 2011 passiert. Und wir haben dann gegründet in der Mitte 2011, ganz konkret im August, und haben dann sofort angefangen mit der Entwicklung genau dessen, was ich eben beschrieben habe, einem einfachen Webservice, der es dir ermöglicht, Dokumente digitalisieren zu lassen. Vom Prozess her ganz simple Sache. Du registrierst dich bei uns, hast dann einfach ein Auftragsformular, wo du sagst, hier, ich habe 100, 500, 1000 Seiten zu digitalisieren und möchte das gerne in der Form haben. Dann bekommst du einen Paketschein per E-Mail zugeschickt, den packst du auf das Paket, wo du deine ganzen Unterlagen drauf reingepackt hast, und schickst das an uns. Sobald die Sendungen bei uns eingegangen sind, haben wir das aufgemacht, digitalisiert und dir dann hinterher zum Download als durchsuchbare PDF-Dateien zur Verfügung gestellt.
War das der Anfang von Dropscan?
Genau, das war der Beginn von Dropscan. Wir haben da eben auch wieder diesen Ansatz gewählt, zu sagen, hier versuchen erstmal eine ganz einfache Geschichte in ganz kurzer Zeit an den Start zu bringen. Wir haben im September 2011 angefangen, die Web-Applikation für Dropscan zu bauen und sind dann am 1. Januar 2012, also nach knapp 3 Monaten, mit der Sache an den Start gegangen.
Hattet ihr das Entwicklerteam dann auch intern gehabt?
Genau, die damaligen Gründer waren letztendlich 3 Parteien. Das war zum einen ich, dann der Sebastian Maurer, der eine E-Commerce-Webentwicklungsagentur in Hannover betreibt, und die Firma Office Data Service in Berlin, die ein großes Digitalisierungszentrum für Geschäftskunden hier in Berlin betreibt. Und wir drei haben uns eben zusammengetan, um genau diese 3 großen Bereiche abzudecken. Sebastian für die Entwicklung der Software, die Firma ODS für das gesamte Thema Digitalisierung, Scannen, Produktion, und ich, der das Thema Produkt und Marketing gemacht habe.
Bietet ihr diese Dienstleistung aktuell auch noch an?
Ja, genau. Also das Interessante war wieder genauso, wie ich das vorhin beschrieben habe, dass wir gesagt haben, wir fangen mit einer ganz simplen Sache an und gucken mal, was die Resonanz ist. Und die Resonanz war insbesondere, weil wir von Anfang an ein ganz gutes Presseecho hatten, sehr positiv. Wir haben in kurzer Zeit, ohne großartig Marketing machen zu müssen, eine ganze Handvoll Kunden gewonnen, waren auch relativ schnell profitabel dann. Und wir haben aber gleichzeitig das Feedback von einigen Kunden bekommen, die gesagt haben, Mensch, das ist zwar ein toller Service, aber das geht doch auch noch einfacher. Ist irgendwie ein bisschen nervig, wenn ich jede Woche mich hinsetzen muss und ein Paket an euch schicken muss mit der ganzen Post, die ich in der Woche bekommen habe. Warum kann ich nicht direkt meine Post an euch schicken? Und genau daraus ist dann letztendlich die zweite Version, also Version 2.0 von Dropscan entstanden, dass wir gesagt haben, Mensch, eigentlich eine interessante Idee, warum scannen wir nicht nur Dokumente, die uns die Leute in Paketen schicken, sondern wir könnten ja auch gleich die gesamte Briefpost unserer Kunden sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich scannen.
Okay, yes, sehr gute Idee. Wie funktioniert das dann für mich als User?
Ganz simpel letztendlich. Du kommst auf unsere Seite, registrierst dich und bekommst dann von uns eine sogenannte Scanbox-Adresse. Die Scanbox-Adresse ist eine individuelle Postadresse, ist vergleichbar mit einer Postfachadresse, zum Beispiel, wie du sie bei der Deutschen Post bekommst. Das könnte zum Beispiel sein Kirill Bauer, dann zweite Zeile Scanbox Nummer 12345, Ehrenbergstraße 16a 10245 Berlin. So, und diese Adresse kannst du jetzt auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Du kannst sie so nutzen, wie ich eben zu Beginn beschrieben habe. Du packst einfach deinen Papierkram auf dem Schreibtisch in ein Paket und schickst sie an die Adresse und wir scannen das dann für dich ein. Du kannst die Adresse auch nehmen und sie an Freunde, Bekannte oder im gewerblichen Bereich an Lieferanten, Kunden etc. verteilen und denen sagen, bitte nutzt diese Adresse als Postanschrift und schickt eure gesamte Korrespondenz an diese Adresse. Und die dritte Möglichkeit, die du hast, ist, dass du sagst, ich möchte komplett meine Briefpost eingescannt haben. Dann kannst du einen Nachsendeauftrag bei der Deutschen Post einrichten und dann landet deine gesamte Post bei uns. So, das ist erstmal grundsätzlich die Idee dahinter. Ganz konkret hast du dann bei jeder Sendung, die bei uns eingeht, verschiedene Möglichkeiten. Das Ganze funktioniert vom Prozess so. Bei uns gehen täglich eine große Menge an Sendungen ein. Wir ordnen die den entsprechenden Kunden anhand der Scanbox-Adresse zu. Und du bekommst dann eine Benachrichtigung per E-Mail, dass für dich Post eingegangen ist. Du kriegst eine E-Mail, steht drin, heute sind 5 Briefsendungen für sie eingegangen. Und du kannst dich dann in dein Konto einloggen und kannst selber entscheiden, was mit diesen Sendungen passieren soll. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst entweder die Sendung von uns öffnen und scannen lassen. Du kannst die Sendung direkt vernichten lassen. Das machen viele Kunden gerade im privaten Bereich. Wenn es sich um Werbung handelt oder um Kataloge, die man nicht braucht, dann vernichten wir die kostenlos und datenschutzgerecht für dich. Und du kannst die Sendung auch auf dem Postweg weiterleiten lassen als sogenannte Sammelsendung. Das heißt, du kannst sagen, hier sind die Briefe der letzten Woche, die benötige ich jetzt als Paket an die folgende Adresse geschickt und dann versenden wir die für dich. Ja, das heißt, du hast wirklich so ein Workflow, Sendung gegen ein, dann werden sie digitalisiert und dann kannst du entscheiden, ob sie weggeschmissen werden sollen oder ob wir sie wieder zurückschicken. Und das funktioniert mit allem letztendlich. Also wir bekommen jeden Tag eine unbestimmte Anzahl an Sendungen. Wir wissen vorher nicht, wie viel eingeht. Und da ist alles dabei, von der Postkarte bis hin zum Umzugskarton voll mit Aktenordnern. Und für alle diese Sendungen ist der Prozess letztendlich genau der gleiche, wie ich ihn eben beschrieben habe.
Mhm. Um sich so vielleicht ein Bild zu bekommen, wie viele Sendungen ungefähr bekommt ihr denn so pro Tag?
Ja, das ist so im vierstelligen Bereich.
Okay, wow. Okay, das heißt, alle diese Sendungen, die am Tag eingehen, werden auch direkt eingescannt. Das heißt, die sehe ich dann auch im Laufe des Tages. Dann
ja, genau. Also das gibt da auch genau festgelegte Zeiträume. Das ist normalerweise so, die Post geht bis spätestens 12 Uhr bei uns ein. Dann haben wir knapp 2 Stunden Zeit, um erstmal sämtliche Sendungsumschläge zu scannen. Das heißt, bei uns wird nichts automatisch geöffnet, sondern wir machen das immer erst nach Anforderung des Kunden. Und diese Sendungsumschläge, die bekommst du dann eben auch in deinem Dropscan-Konto angezeigt. Und kannst du die einzeln anschauen und kannst für jede Sendung einzeln entscheiden, was damit passieren soll. Da kann man am meisten anhand des Umschlags immer schon ganz gut erkennen, ist das jetzt ein Schreiben von der Bank oder ist das nur Werbung oder sonst irgendwas. Auch wenn wir Pakete bekommen zum Beispiel, dann scannen wir einfach das Paket außenrum ein und du siehst, da ist ein Paket eingegangen und kannst dann entscheiden, was damit gemacht werden soll.
Das heißt also, ihr nehmt auch Pakete an?
Genau, ja. Machen wir auch, ja.
Okay. Wie funktioniert das eigentlich bildlich gesehen bei euch intern?
Also grundsätzlich, denke, was auch für unsere Kunden ganz wichtig ist, wir scannen jetzt irgendwie nicht hier in Kreuzberg im Wohnzimmer abends vorm Fernsehen, sondern wir haben einen externen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, den ich vorhin schon erwähnt habe, die Firma Off Data Service, die letztendlich Lösungen im Digitalisierungsbereich für Großkonzerne zur Verfügung stellt. Die haben einige große Unternehmen als Kunden, die gesamte europaweite Post hier in einem Digitalisierungszentrum, in einem Gewerbegebiet hier in Berlin gescannt wird. Das heißt, die haben auf der einen Seite die entsprechende Infrastruktur, Software, Hardware, die gesamte Sicherheitsinfrastruktur. Das ist also ein Bereich letztendlich. Das fängt an damit, dass wir hier nicht irgendwo in einem Ladengeschäft in Berlin sitzen, sondern in einem abgeriegelten Gewerbegebiet, was kameraüberwacht ist, wo also auch niemand Zugang hat, außer die Leute, die tatsächlich dort arbeiten. Auch der eigentliche Scan-Bereich ist nochmal durch Sicherheitssysteme abgeriegelt, sodass die Leute mit einer Chipkarte nur dort reinkommen. Das wirklich sichergestellt ist, dass kein Externer in irgendeiner Form Zugriff auf die physischen Sendungen hat. Und dann gibt es dort ganz normal einen Raum, wo Mitarbeiter an sogenannten Scan-Workstations sitzen. Die bestehen aus einem Tisch, einem Produktionsscanner. Wir arbeiten also nicht mit solchen kleinen Geräten, wie du sie irgendwie beim Mediamarkt kaufen kannst für den privaten Bereich, sondern das sind industrielle Produktionsscanner, die dann von den Mitarbeitern zusammen mit einem PC bedient werden und die einzelnen Scans dann dort sehr stark automatisiert abgearbeitet werden. Also was für uns natürlich ganz wichtig ist, dadurch, dass wir von vornherein nicht wissen, wie viele Sendungen bekommen wir am Tag und wie viele Scans müssen wir denn heute machen, ist, dass wir so viel wie möglich an Aufgaben in unserem Produktionsprozess automatisieren. Also gerade das Scannen und auch das Öffnen der Briefumschläge funktioniert so, dass man halt wirklich vorne einen Riesenstapel an Umschlägen reinlegt und hinten dann raus komplett automatisiert die Scans der Umschläge reinkommen. Auch das Öffnen der Briefumschläge, da sitzt natürlich niemand und arbeitet mit einem Brieföffner jede einzelne Sendung ab, sondern das wird komplett maschinell gemacht und genauso ist es beim Scannen letztendlich auch.
Ganz klar, bei der Geschäftsidee, wie sieht es da aus mit dem Datenschutz aus? Du hast ja schon gesagt, es gibt gewisse Sicherheitsvorkehrungen, dass halt klar in dem Gebäude jetzt keiner rein darf, der jetzt da nicht mitarbeitet etc. Aber klar, die Mitarbeiter sitzen ja da, die Scans werden irgendwo eingescannt, werden die dann verschlüsselt übertragen auf eure Cloud-Systeme. Wie funktioniert das dann? Wie stellt ihr sicher, dass es wirklich datenschutzgerecht abgearbeitet wird?
Ja, also grundsätzlich unterscheiden wir beim Thema Datenschutz und Sicherheit in drei Bereichen. Da geht es zum ersten Mal um die physische Sicherheit der Sendungen, die bei uns eingehen. Da ist es ganz wichtig, dass niemand externes Drittes wirklich Zugriff auf die Sendungen oder die Dokumente, die in den Sendungen enthalten sind, hat, sondern wirklich nur die Mitarbeiter von uns, die entsprechend geschult, trainiert sind, nach Bundesdatenschutzgesetz auch verpflichtet sind, dort wirklich zu Geheimhaltung und dass sonst niemand Zugriff auf diese Sachen hat. Deswegen, ich habe das ja eben schon ein bisschen erzählt, sitzen wir eben hier in dem stark abgesicherten Digitalisierungszentrum, wo niemand von außen hinkommen kann. Wir haben regelmäßig Leute, die entweder fragen, kann ich vorbeikommen und meine Sachen abholen oder hinbringen? Habt ihr irgendwie ein Ladengeschäft? Kann ich vorbeikommen und mir mal das Scanzentrum anschauen, wo meine Post gescannt wird? Wir hatten sogar schon Filmanfragen. Ja? Müssen wir alles ablehnen? Ganz einfach aus Datenschutzgründen, weil wir es eben nicht zulassen können, dass irgendjemand auch nur, der dann nicht berechtigt ist, in die Nähe der Unterlagen und Sendungen unserer Kunden kommt. Das ist so das gesamte Thema physische Sicherheit. Dann gibt es das Thema elektronische Sicherheit, digitale Sicherheit. Oder elektronische Sicherheit, ganz großer, wichtiger Bereich. Wir machen ja aus Papier digitale Dokumente und da ist es natürlich auch wieder wichtig, dass es keine Möglichkeit gibt für externe Dritte, auf die digitalen Dokumente unserer Kunden zuzugreifen. Dafür haben wir da auch die unterschiedlichsten Sicherheitsmaßnahmen. Das beginnt natürlich wieder in unserem Scanzentrum, aber wir stellen die Scans, die digitalen Dokumente dann hinterher ja unseren Kunden über ihr Jobscan-Konto zur Verfügung. Das heißt, die Daten müssen dann auch aus dem Scanzentrum auf unseren Webserver gelangen, werden da über eine verschlüsselte Verbindung übertragen und auch in dem Konto, was der Kunde hat, wo er sich dann seine Scans herunterlegt, läuft das Ganze immer über eine verschlüsselte Verbindung. Das Ganze ist ein normales SSL-Verschlüsselungsverfahren, wie man es zum Beispiel auch aus dem Online-Banking kennt, sodass da auch wieder gewährleistet ist, dass die Scans nicht in die falschen Hände geraten. Und das ist so das Thema digitale Sicherheit. Und da gibt es einen weiteren, dritten großen Bereich, der für uns auch sehr wichtig ist. Das ist die rechtliche Sicherheit. Wir haben grundsätzlich für das ganze Thema Datenschutz hier einen renommierten Berliner Datenschutzanwalt angeheuert, der auch unser Datenschutzbeauftragter bei Jobscan ist. Den kann man sogar per E-Mail schreiben und der beantwortet dann unseren Kunden auch regelmäßig die Fragen. Und der hat sich sowohl unsere gesamten Prozesse in physischer, in digitaler Hinsicht angeschaut und guckt, dass es dort eine Konformität gibt mit dem Bundesdatenschutzgesetz, der aber auch dafür gesorgt hat, dass unsere gesamten rechtlichen Grundlagen, also unsere Datenschutzbestimmungen, unsere Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung, die wir insbesondere mit gewerblichen Kunden abschließen oder sogar unsere AGB, letztendlich dafür sorgen, dass unsere Kunden immer auch Besitzer ihrer Daten bleiben. Es gibt ja durchaus eine Menge von Web-Services, die gerade beim Thema Cloud-Storages dort ihren Kunden anbieten, dass sie den Service kostenlos nutzen. Gleichzeitig gibt man diesen Services dann natürlich aber auch einen gewissen Zugriff auf seine Daten und gibt dem Anbieter des jeweiligen Service die Möglichkeit, diese Daten auch weiter zu verkaufen. Und das ist bei uns eben durch unsere Datenschutzbestimmungen und durch die Arbeit von unserem Datenschutzbeauftragten komplett ausgeschlossen. Wir haben kein Geschäftsmodell, bei dem es darum geht, dass wir eben die Daten unserer Kunden oder die Dokumente analysieren und diese Daten dann hinterher an Versicherungen oder Banken verkaufen, sondern wir verdienen unser Geld allein vom Geschäftsmodell her schon letztendlich mit einer Dienstleistung, die wir erbringen für unsere Kunden. Und deswegen ist es uns sehr wichtig, dass auch in rechtlicher Hinsicht unsere Kunden jederzeit eben Eigentümer ihrer eigenen Daten bleiben und diese nicht mit externen Dritten in irgendeiner Form geteilt werden.
Jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert und bei Pressemitteilungen schreibt ja immer, es sitzen zwar Mitarbeiter, die das Ganze einscannen, aber die haben gar keine Zeit, das sich durchzulesen.
Genau.
Ist es wirklich so, dass die Mitarbeiter trotzdem die Briefe dann öffnen und dann theoretisch ja trotzdem lesen könnten?
Theoretisch können Sie natürlich auf die physischen Sendungen, die dort vorliegen, draufschauen, sich die angucken. Nur musst du dir das halt wirklich so vorstellen, wir scannen täglich mehrere hunderttausend Seiten. Das Ganze wird nicht in Einzelblatt, sondern in großen Stapeln verarbeitet durch die Produktionsscanner, die wir verwenden. Das heißt, die Mitarbeiter nehmen letztendlich große Stapel von Papier und jagen die durch den Scanner in sehr kurzer Zeit und die werden dann nicht mehr sich einzeln angeschaut, sondern die werden direkt aus dem Scanner im Prinzip auf unsere Server hochgeladen.
Mit welchen Kosten das Ganze dann verbunden für die Benutzer?
Ja, wir haben grundsätzlich zwei große Zielgruppen. Also wir bieten, das war von Anfang an unser Ziel, ein Digitalisierungsservice sowohl für kleine und mittelständische Unternehmen, für Freelancer, aber auch für Privatkunden anzubieten. Und wir haben grundsätzlich zwei Preismodelle. Es gibt sowohl für die Privatkunden als auch für die gewerblichen Kunden jeweils das Modell Pay-as-you-go. Da fallen keine monatlichen Grundgebühren an, sondern du zahlst letztendlich nur für die Leistungen, die du tatsächlich in Anspruch genommen hast. Ja, da gibt es dann eine Fee dafür, dass Sendungen bei uns eingehen und in Empfang genommen werden, dann für das Öffnen und Scannen, dann für einzelne Scans und dann für das Weiterleiten der Sendung auf dem Postweg, wo wir im Prinzip nur das Porto und eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellen. Gleichzeitig gibt es aber auch sowohl für private als auch gewerbliche Kunden sogenannte Flatrates. Da gibt es bei Privatkunden eben die Flatrate, wo eine unbegrenzte Anzahl an Sendungen inklusive ist. Und gleichzeitig haben wir für gewerbliche Kunden, die natürlich ein höheres Sendungsvolumen haben, verschiedene Flat-Pakete. Das beginnt bei 50 Sendungen im Monat, geht hoch bis 250 Sendungen im Monat. Wobei wir auch Kunden haben, die wesentlich mehr als 250 Sendungen bekommen. Für die machen wir dann einen individuellen Tarif.
Okay. Weißt du, wie es sich rechtlich aussieht? Darf man die Adresse, die man jetzt bei euch bekommt, als einzige Adresse im Impressum verwenden? Wird die Adresse, die man bei euch bekommt, wie eine Postfachadresse gehandhabt? Oder ist es wirklich dann eine richtige Postadresse?
Naja, es ist eine Postadresse, es ist aber kein Firmensitz. Also was du nicht machen kannst, du kannst weder deinen Wohnsitz bei uns anmelden, weil du wohnst ja auch nicht tatsächlich bei uns im Scan-Zentrum. Und genauso wenig kannst du deinen Firmensitz bei uns anmelden. Was du aber machen kannst, ist, dass du tatsächlich den Scanbox-Adresse als Postanschrift verwendest. Du kennst das vielleicht zum Beispiel von deiner Bank oder von deiner Versicherung. Die haben auch im Impressum auf ihrem Briefkopf oder auf ihrer Webseite zwei Adressen stehen. Da gibt es zum einen den Firmensitz, das ist zum Beispiel bei der Deutschen Bank, der Deutsche Bank Tower in der Mitte der Stadt, und gleichzeitig haben sie aber eine Postadresse, wo die gesamte Post eingeht und dann bei Großkonzernen meistens auch direkt digitalisiert wird. Und genauso kannst du deine Scanbox-Adresse auch verwenden. Wir haben einige Kunden im gewerblichen Bereich, die haben dann auf ihrem Briefpapier oder auf ihrer Webseite im Impressum, haben die eben zwei Adressen stehen. Das steht zuerst Firmensitz, das ist das, wo sie auch im Handelsregister eingeschrieben sind, und dann gibt es die Postanschrift, wo deine Scanbox-Adresse steht, und das funktioniert sehr gut. Die sagen dann eben ihren Kunden oder Lieferanten Bescheid, das ist unsere Postadresse, bitte schickt alle Korrespondenz an diese Adresse.
Die Zielgruppe ist ja wirklich breit gestreut. Könntest du vielleicht trotzdem so ein bisschen sagen, so die Top 5 oder Top 3, die das Produkt wirklich nutzen oder nutzen sollten auch?
Ja. Also was wir sehen im privaten Bereich, sind das einfach Leute, die sehr viel unterwegs sind, egal ob aus beruflichen oder aus privaten Gründen. Einfach Leute, die nicht jeden Tag wirklich Zugriff auf ihren Briefkasten haben. Das ist sicherlich die Hauptanwendung. Ja? Wir haben einige Leute, die als Berater oder als Ingenieure in der Welt unterwegs sind und teilweise vorher alle 2, 3, 4 Wochen wieder nach Hause fliegen mussten, um zu gucken, ob irgendwelche wichtige Post angekommen ist. Und die sind natürlich heilfroh darüber, dass es jetzt einen Service gibt, der ihnen auch ihre Briefpost in digitaler Form zustellt. Das ist die eine Zielgruppe im privaten Bereich. Im anderen sind das aber einfach Leute, die sagen, mir ist das zu viel Arbeit, immer alles selber zu scannen, die ganze Post oder auch die anderen Unterlagen, die ich noch vorliegen habe. Ich packe das einfach in ein Paket, schicke das an Dropscan und nach einem Tag habe ich die ganzen Sachen digitaler Form vorliegen. Also es gibt auch durchaus Leute, die nutzen das gar nicht für ihre Briefpost, sondern die schicken uns einfach alle paar Wochen die Unterlagen zu, die sie gerne gescannt haben möchten. Ja, zweite große Zielgruppe sind natürlich unsere gewerblichen Kunden und da haben wir tatsächlich also alles vom Freiberufler, der im Coworking Space sitzt und dort keine Post bekommen will, sondern die eben auf sein iPhone kriegen möchte, bis hin zu mittelständischen Unternehmen. Sehr häufig Unternehmen, die verschiedene Niederlassungen haben. Ich gebe mal zwei Beispiele. Zum Beispiel eine norddeutsche Hotelgruppe, die mehrere Hotels in norddeutschen Städten betreiben und gleichzeitig nur eine Zentrale haben. Und da gehen bei den ganzen Gesellschaften eben Post ein jeden Tag. Die landet aber nicht bei denen vor Ort, sondern eben über Nachsendeauftrag bei uns. Und die entsprechenden Mitarbeiter in den Niederlassungen können dann auf ihre Post direkt über ihr Dropscan-Konto zugreifen. Ein anderes Beispiel, was ich gerne nenne, ist eine Schweizer Investmentfirma, die in Deutschland Solaranlagen baut. Diese Solaranlagen sind wirklich über das ganze Land verteilt. Und jede dieser Solaranlagen ist eine eigene Gesellschaft, die auch Post empfängt, die wiederum nicht dann bei der Firma vor Ort landet, sondern direkt in unserem Scanzentrum. Und die Mitarbeiter in der Schweiz, also sogar aus dem Ausland, können dann über ihr Dropscan-Konto direkt auf die Post der jeweiligen Gesellschaft zugreifen. Da gibt es ein tolles Feature bei uns. Du kannst dir nämlich nicht nur eine Scanbox einrichten als gewerblicher Kunde, sondern unbegrenzt viele. Und da gibt es dann tatsächlich Unternehmen, die haben in ihrem Konto 20, 30, 40 Gesellschaften eingerichtet und bekommen für jede dieser Gesellschaften ihre Post dann getrennt in ihrem Dropscan-Konto zur Verfügung gestellt.
Da kommen wir zurück auch zum Unternehmen. Mit wie vielen Leuten seid ihr gestartet und wie viele Leute arbeiten aktuell bei euch?
Ja, also wir sind letztendlich zwei Gründer. Das ist Sebastian und ich. Wir sind auch beide Geschäftsführer und wir teilen uns die Bereiche. Ansonsten arbeiten wir sehr stark mit externen Leuten zusammen, die wir uns immer projektbezogen dazu. Ich hatte zum Beispiel erzählt, jemand, mit dem wir intensiv zusammenarbeiten, ist der Datenschutzbeauftragte, Rechtsanwalt Schwenke hier in Berlin. Wir holen uns Leute im Bereich Softwareentwicklung gegebenenfalls dazu, die dann auch spezielle Projekte, egal ob im Frontend oder im Backend für uns machen. Und wir haben natürlich die Mitarbeiter in unserem Scanzentrum. Da arbeiten wir momentan mit 6 Scan-Workstations.
Wie seid ihr finanziert?
Komplett mit eigenem Geld und aus den Umsätzen, die wir mit unseren Kunden generieren.
Ja. Wie bewertest du eigentlich das Aus von Outbox in den USA? Das war ja so ein ähnliches Modell.
Ja.
Und die haben das ja jetzt eingestellt. Habt ihr das verfolgt und was kannst du dazu sagen?
Ja, wir haben das ein bisschen verfolgt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, insbesondere, es waren eben zwei Sachen, die uns von Anfang an sehr stark erstaunt haben bei Outbox. Das war zum einen die Sache, dass die dort eben nicht so wie wir mit einer eigenen Adresse und einem Nachsendeauftrag zum Beispiel gearbeitet haben, sondern die haben ja versucht, die Post direkt vor Ort in den Briefkästen beim Kunden rauszuholen und die dann mit einer eigenen Fahrzeugflotte in das Scanzentrum zu fahren und dort zu digitalisieren. Also in meinen Augen ein Riesenaufwand natürlich, der auch entsprechend finanziert werden muss. Die hatten sich ja auch ein paar Millionen Venture Capital auf die Bank gelegt und das versucht damit aufzuziehen, aber ist letztendlich ein anderer Ansatz gewesen als bei uns. Bei denen ging es ja auch in erster Linie darum zu sagen, wir wollen irgendwann die Briefpost, die physische Briefpost komplett überflüssig machen. Deren Ziel war es letztendlich, und das kann man auch in deren Blog nachlesen, mit den Leuten, die noch Briefpost verschicken, dann Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, wir haben gesehen, ihr verschickt an so und so viele Leute hier noch Briefpost, wollt ihr das nicht in digitaler Form direkt zustellen über unsere Plattform, die sie dann irgendwann bauen wollten. Und das ist letztendlich auch wieder ein Ansatz, den wir nicht verfolgen. Das hat sich bei denen auch so ein bisschen in den Preismodell niedergeschlagen. Also für $5 im Monat, was deren Preis war, könnten wir nicht scannen. Das kann ich ganz klar sagen. Das kann man tatsächlich nur, wenn man entsprechend Venture Capital im Hintergrund hat und da auch Verluste erfahren kann und die dadurch aufgefangen werden. Denen ging es aber erstmal darum, so viel wie möglich Anwender zu gewinnen, also Leute, die den Service tatsächlich nutzen und nicht unbedingt darum, profitabel zu sein. Und das hat man ja jetzt auch gesehen, dass das letztendlich aufgrund dieses enormen Kostenblocks, den die aufgrund des Geschäftsmodells hatten, nicht geklappt hat und die Investoren dann irgendwann die Reißleine gezogen haben und gesagt haben, Mensch, nee, haben wir nicht genügend Leute für begeistern können, das funktioniert so nicht.
Welche Marketingmaßnahmen habt ihr bisher eingesetzt und welche waren die effektivsten für Startups?
Ja, wir konzentrieren uns sehr stark auf das Produkt momentan, immer noch. Das heißt, wir versuchen rauszufinden, wer sind denn wirklich die besten Zielgruppen dafür, ein bisschen was ich vorhin erzählt habe, in welcher Form nutzen die Leute unseren Service und wie können wir den Service für diese Gruppen dann so attraktiv wie möglich machen. Und das siehst du auch ein bisschen an unserem Blog. Wir bringen regelmäßig Verbesserungen, Erweiterungen, neue Funktionen für unsere Software raus. Und das ist eigentlich eine Sache, wo wir die meiste Zeit drauf verwenden, einfach weil wir nicht rausgehen wollen und sehr viel Geld in das Thema Marketing stecken, wenn wir noch gar nicht genau wissen, was wollen die Leute überhaupt und was können wir ihnen am besten anbieten. Das einfach vorab gesagt. Nichtsdestotrotz, es gab zwei große Marketingkanäle, die eigentlich ganz gut für uns funktionieren und wo wir auch schon einiges gemacht haben. Das eine ist das Thema PR. Da hatten wir von Anfang an das große Glück, dass sagen wir, von Blogs, also die üblichen Sachen im Startups-Bereich, deutsche Startups, Gründerszene, Netzwerk etc. sehr schnell über uns berichtet haben. Wir dann aber es sogar geschafft haben, in die Computerbild zu kommen und zwar mit einem Printartikel, einer auflagenstärksten Publikation in Deutschland zum Thema IT und Technik.
Und das, wie habt ihr das geschafft? Das ist ja die Frage, dann die andere Startups stellen. Wie kommen wir in die Presse?
Also wir haben keine PR-Agentur angeheuert. Wir haben auch nicht jetzt die großen Rundschreiben rumgeschickt an Blogger und Reporter, sondern um es ganz ehrlich zu sagen, die allermeisten sind auf uns zugekommen. Also gerade bei der Computerbild zum Beispiel, da haben wir eine E-Mail von dem entsprechenden Redakteur bekommen, der über uns auf Netzwerk gelesen hatte und gesagt hat, Mensch, spannende Idee, toller Service, könnte für unsere Leser interessant sein, wollen wir da mal ein Interview zu machen. Und so kam das zustande. Also was wir gemerkt haben, da gibt es einfach im PR-Bereich so einen gewissen Schneeballeffekt. Wenn man es schafft, auf bestimmten Seiten vertreten zu sein, dann lesen andere wieder über einen. Ja. Teilweise haben wir sogar mit den Redakteuren, die über uns geschrieben haben, nie Kontakt gehabt, sondern die haben sich einfach nur unsere Webseite angeschaut und haben über uns berichtet. Ja, und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und wir sehen dann natürlich auch, welcher Traffic auf unsere Seiten kommt über diese Dinge. Es hilft einem wieder beim Thema Suchmaschinenoptimierung, Ranking bei Google etc., weil man genügend Links hat und andere Seiten, die über einen schreiben. Also das ist so eine Sache, das passiert einfach nach und nach. Da braucht man auch ein bisschen Geduld. Ich glaube, das kann man auch nur begrenzt irgendwie erzwingen, so eine Sache.
Ja, okay. Wo geht für euch die Reise in den nächsten 12 Monaten hin? Was wollt ihr schaffen? Wo seht ihr Potenzial?
Ja, also grundsätzlich habe das eben ja schon angedeutet. Für uns ist es wichtig, erstmal unseren Service kontinuierlich mit neuen Funktionen auszustatten. Wir haben eine große Liste an kleinen Dingen letztendlich, die wir nach und nach einführen wollen, wo uns unsere Kunden immer wieder drauf ansprechen. Das ist im privaten Bereich größere Dinge zu nennen, die interessant sein könnten, auf die wir häufig angesprochen werden, ist zum Beispiel das Thema Bücher zu scannen. Das machen wir auch schon regelmäßig, allerdings meistens so ein bisschen außerhalb unserer Plattform. Es gibt total viele Leute, die haben noch ein riesen Bücherregal zu Hause, lesen aber inzwischen nur noch auf ihrem iPad oder ihrem Kindle E-Books. Und genau diese Leute kommen letztendlich auch zu uns und sagen, hier kann ich euch nicht meine Bücher schicken, ihr scannt mir die ein, damit ich die in Zukunft auch in digitaler Form lesen kann. Oder das Thema Fotoscannen ist auch eine Sache, mit der wir uns schon ein paar Mal beschäftigt haben, einfach weil wir da regelmäßig drauf angesprochen werden. Im gewerblichen Bereich sehen wir vor allem einen stärkeren Ausbau von Dropscan in Richtung digitale Poststelle. Also wirklich die Möglichkeit, dass nicht nur die Post bei uns eingeht, digitalisiert wird, sondern dass die Kunden dann hinterher auch die Möglichkeit haben, die digitalen Dokumente besser und ausführlicher mit Workflows zum Beispiel innerhalb vom Unternehmen zu verteilen. Also genau das, was normalerweise vielleicht vorne die Dame am Empfang oder die Sekretärin macht, nämlich die Post aufmachen und dann an die entsprechenden Leute zu verteilen, das würden wir eben gerne stärker in digitaler Form auf unserer Webplattform abbilden und dadurch einfach unseren Kunden einen zusätzlichen Mehrwert und neue Funktionen bieten.
Kommen wir dann zur abschließenden Frage, und zwar persönlich aus deiner Erfahrungsschatz, ja auch aus der New Economist Zeit und jetzt auch aktuellen Zeit. Welche Tipps kannst du anderen Gründern mit auf den Weg geben? Was würdest du sagen, wenn man jetzt ein Unternehmen gründet, ist es besser, ein Venture Capital sofort aufzunehmen, Business Angels zu kontaktieren? Ist es besser, tatsächlich Bootstrapping-Methoden zu machen, oder ist es unterschiedlich? Je nachdem, würdest du sagen, es kommt auf die Geschäftsidee an, bei der würde ich so vorfahren, bei der so. Also was sind so deine Erfahrungsschatz quasi so in 3 Tipps vielleicht für andere Gründer?
Ja, gerne. Also ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass man sich ganz am Anfang, bevor man noch überhaupt drüber nachdenkt, wie finanziere ich das Ganze, dass man eine sehr klare und sehr, sehr konkrete Vorstellung von dem Produkt und dem Service anbietet und insbesondere von dem Problem, was man lösen möchte mit dem Service oder dem Produkt, was man anbietet. Also wer ist wirklich die Zielgruppe und wessen Problem löse ich dort ganz konkret, und dann die Überlegung, glaube ich, dass Leute bereit sind, dafür zu bezahlen. Also ich finde, für mich sind eigentlich am interessantesten Geschäftsmodelle, wo ich sehe, da steht auch ein gewisses Erlös- oder Umsatzpotenzial dahinter, wo Leute ein ganz konkretes Problem haben und sagen, ja, dafür bin ich bereit, x Euro im Monat zu bezahlen. Und genau das Gleiche machen wir ja auch bei Dropscan letztendlich. Und dann würde ich tatsächlich sagen, wenn ich da eine klare Vorstellung von habe, ich unterhalte mich ja auch viel mit Startup-Gründern und habe häufig den Eindruck, man macht sich mehr Gedanken darüber, wie komme ich jetzt an Geld von VC ran, als dass man sich überlegt, wie komme ich denn ganz konkret an das Geld meiner Kunden ran und kann einfach mal sehen, ist denn überhaupt jemand bereit, dafür zu bezahlen? Und um das rauszufinden, muss man meiner Ansicht nach raus an den Markt gehen. Also es hilft nichts, wenn ich nur theoretisch irgendwie einen Businessplan in der Schublade habe, wo ein tolles Marktpotenzial drin steht und 1000 Gedanken, was das mal an Umsatz generieren wird. Solange ich nicht eine Seite gelauncht habe und sei die auch noch so simpel und einfach und einfach mal gesagt habe, jetzt gucke ich mal, wie viele Leute kommen denn auf die Seite und wie viele Leute zeigen überhaupt Interesse und gibt es überhaupt welche, die dann vielleicht sogar bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, weiß ich eigentlich nicht, ob das Geschäftsmodell funktioniert oder nicht. Ja. Erst in einem späteren Zeitpunkt, wenn es dann darum geht, wenn ich diesen Proof of Concept erbracht habe und gesagt habe, hier, das funktioniert, so und so viele Leute waren bereit, so und so viel dafür zu bezahlen, dann kann ich mir im Prinzip Gedanken über die Skalierung machen. Und dann macht es meiner Ansicht nach auch Sinn, über eine externe Finanzierung, in welcher Form auch immer, darüber nachzudenken und zu sagen, hier, ich will jetzt hier investieren in diese Marketingkanäle und dafür benötige ich so und so viel Geld und denke, das Unternehmen wird dann dadurch in dieser Form wachsen. Ja, das wäre für mich ist einfach so der sinnvollste Ansatz, weil er auch ein Stück weit das Risiko rausnimmt und erstmal guckt, funktioniert das Ganze, was ich mir hier theoretisch überlegt habe, auch tatsächlich in der Praxis.
Christian, vielen Dank für den Einblick in Dropscan. Ich wünsche euch viel Erfolg.
Danke.
Und vielleicht hören wir uns ja wieder in einem Jahr und gucken, wo es steht.
Wunderbar, würde mich freuen. Vielen Dank nochmal für das Interview.
Das war ein Interview aus der Reihe Startup Radio Interviewt Persönlichkeiten der Gründerwelt. Weitere spannende Interviews und Talkrunden mit Köpfen der Gründerwelt erwarten euch auf startupradio.de.